Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, liebe Ottos, die ihr vielleicht auch über Skype zuschaut. Ich habe für heute irrtümlicherweise einen anderen Predigttext rausgesucht und dann gemerkt, als die Predigt fertig war und die Präsentation vom Johannes kam, oh, ich habe mich verguckt. Ich habe die alttestamentliche Lesung als Predigttext und nicht den Predigttext, aber das macht nichts. Lothar Sommerfeld hat vor kurzem über diesen Text auch gepredigt. Abraham seinen Sohn Isaak opfert. Hat Abraham seinen Sohn geopfert? Hat er ihn geopfert? In seinem Herzen hat er ihn geopfert. Das müssen wir uns mal vorstellen. Was keiner von uns getan hätte, Abraham hat ihn sich vom Herzen gerissen, ja, und im Herzen hat er ihn Gott dargebracht. Wir wollen uns diesen gewaltigen Text gleich einmal miteinander anschauen, den wir im Blick auf Glauben und Vertrauen in Gottes Wege finden können. Ein Text, der uns gleichzeitig heute einmal eine Parallele schneiden lässt in das Neue Testament, in den Garten Gethsemane. Wir sind ja in der Passionszeit. Ich lese den Predigttext, wir haben ihn auch hier vorne an der Wand. Da heißt es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen, die beiden, miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht, daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb daselbst. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, als Gott Abraham berief, das war ja noch davor, da sagte er ja zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und was machte Abraham? Er ließ seine Familie zurück und ging hin. Und als wäre das nicht genug, fordert Gott später noch, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einen Berg, den ich dir nennen werde. Gott wollte Abraham prüfen. So heißt es ganz vorne in dem Text, ob er ihn über alle Dinge liebt. Und Abraham ging hin und tat, wie der Herr es ihm gesagt hatte, voller Vertrauen, in dem Wissen, ich liebe Gott und er wird es gut machen. Im letzten Moment begegnet dem Abraham der Engel Gottes und redet zu ihm, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen Gott, nicht vorenthalten hast. Niemand von uns wäre diesen Opfergang gegangen. Wenn Gott zu einem von uns gesprochen hätte, opfere dein Kind, da hätten wir gesagt, nein Gott, ich steig aus. Bis hierhin und nicht weiter. Das würde niemand tun. Und jetzt können wir sagen, Gott sei Dank verlangt Gott das auch nicht von uns. Abraham durfte einen Ersatz nehmen, den Widder. Und jetzt müssen wir bedenken, Gott selber nicht. Gott selber hatte keinen Ersatz. Jesus war kein Ersatz, sondern er riss sich seinen einzigen Sohn vom Herzen. Und jetzt müssen wir sagen, für uns. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen war. Ich hatte es extra betont gelesen. Im Vers 9 können wir den nochmal haben. Da, ja. Und als sie an die Stätte kamen, an was erinnert uns das? Die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn da selbst. Ist dieselbe Formulierung. Dieselbe Formulierung, als sie an die Stätte kamen. Gott zeigt ihm einen Widder, den er an Isaaks Stelle opfern konnte. So ist Gott. Wenn er uns etwas nimmt, dann gibt er es uns vervielfältig zurück. Und dann schreien die Menschen um uns herum und sagen, wie kann Gott nur so grausam sein, dass er von Abraham seinen Sohn fordert. Das muss aber ein grausamer Gott sein. Diese Menschen haben nicht begriffen, worum es hier geht. Menschen sind grausam, die den Götzen dieser Welt alles opfern. Wie viele Kinder sind diesen Götzen des Karrieredenkens, des Reichtums und so weiter schon zum Opfer gefallen. Und wenn Gott einmal von Abraham seinen Sohn fordert und ihm den lebendig und gesegnet zurückgibt, dann sagen wir, Gott ist grausam? Nein. Gott meint es gut. Und das meint auch Jesus, wenn er sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Jesus fordert auch von uns eine klare Entscheidung, einen klaren Liebesbeweis. Was ist dir lieber, deine Familie, deine Kinder, dein Umfeld oder Gott? Jesus sagt mal, wenn wer nicht Vater und Mutter hasst, kann nicht mein Diener sein. Hassen meint hier nicht, ihn mit Hass begegnen, sondern an die zweite Stelle rücken. Ja. Gott ist an der ersten Stelle. Gott hat die Nummer eins. Ja. Jesus wirbt um Liebe. Luther hat das in seiner Erklärung zum ersten Gebot im Katechismus, haben wir ja alle im Konfirmandenunterricht gelernt, können wir jetzt alle mal aufsagen. Wir sollen Gott über alle Dinge. Ach, wunderbar. Über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das sehen wir an Abraham. Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und Jesus sagt selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Da steht was von Kraft. Ja. Gott lieb haben, das geht nicht immer so nebenher, sondern manchmal müssen wir sagen, Herr, ich soll dich lieben, jetzt hilf auch, dass ich dich über alle Dinge liebe. Das ist kein Spaziergang. Das ist auch nicht fröhlich, fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das sehen wir zuhauf in der Heiligen Schrift. Dass auch die Wege derer, die im Vertrauen auf Gott gehen, oft durchs dunkle Tal führen. Ja. Aber wir haben ja hier noch eine ganz andere Dimension. Gottes Wort steht gegen Gottes Wort. Steht doch im Widerspruch zu der vorhergehenden Verheißung Gottes an Abraham über Isaak. Er war doch der Erbetene, der auf dem die Verheißung lag. Ja, wo Gott doch ein Wunder getan hatte, dass Sarah schwanger wurde. Ja. Der, auf dem die Verheißung lag, wie kann Gott da verlangen, dass Abraham ihn zum Opfer bringen soll? Ismael hätten wir ja vielleicht noch verstanden. Gott liefert noch nicht einmal eine Begründung, warum Abraham das tun soll. Heute, ich habe in Tabor immer, wenn ich dann junge Studenten hatte, die bei mir arbeiteten, dann hat man mir immer gesagt, du musst mir begründen, warum ich das und das machen soll. Sonst mache ich das nicht. Oder bei der Bundeswehr, also jetzt, ich meine das gar nicht jetzt böse, aber nur mal erklärend, hatten wir Abiturienten bei mir im Zug. Die hat man sofort erkannt, aber nicht, weil die schlauer waren als andere, sondern die bekamen einen Befehl und frugen, warum? Warum? Anstatt den Befehl auszuführen. Und konnten überhaupt nicht damit umgehen, dass der Befehlshaber sagte, weil ich es ihnen gesagt habe. Punkt. So sind einige Christen, die immer im Fragen bleiben, immer munter weiter fragen und diskutieren, dann brauche ich ja nicht zu gehorchen. Abraham diskutierte nicht und frug nicht, ja, sondern er ging und tat, was Gott sagte. Zumindest lesen wir nichts davon, dass er Gott fragte, warum. Wir wissen nicht, wie Abraham sich wohl gefühlt hat und so weiter. Das spielt auch keine Rolle. Das ist überhaupt nicht wichtig. Entscheidend ist, er tut, wie Gott ihm gesagt hat. Er tut das, er macht das. Auch wenn es gegen Gottes Verheißung scheinbar war. Wer von Ihnen hat ein Kind, das ihr liebt, die meisten? Ich nicht. Was tut ihr, wenn jemand euer Kind von euch fordern würde? Ihr gebt alles, um es zu verschonen. Und Gott? Und jetzt sind wir in Gethsemane, als Jesus im Garten Gethsemane betete, sie kennen das ja, da bittet er ja, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Und Gott sagt nein. Nein, mein lieber Jesus, du musst diesen Weg gehen. Abraham durfte ein Ersatzopfer nehmen, Gott nicht. Er musste sich seinen Sohn vom Herzen reißen, uns zur Sühne. Gott hörte nicht auf das Flehen seines Sohnes. Das zeigt uns, dass es keinen anderen Weg gab, als dass Jesus die Sühne bringt für unsere Schuld. So, Abraham macht sich also auf den Weg, nimmt das Holz mit, wie Gott gesagt hatte, geht los, sieht aus der Ferne schon Moria. Wir erfahren in 2. Chronik 3, Vers 1, dass es der Berg ist, auf den Salomo später den Tempel errichten ließ. Also der Tempelberg. Abraham machte sich auf, nahm Holz und Messer und Feuer mit sich und er nahm Isaak, schichtete ihm das Holz schon auf, wie Jesus das Kreuz trug. Belud ihn damit, wie Gott später seinen Sohn auch mit dem Holz belud, mit dem Fluchholz des Kreuzes. Und all das tut er in der festen Gewissheit, dass er mit Isaak zurückkehren wird. Abraham vertraute darauf, dass er mit Isaak zurückkommen wird, denn in Vers 5 kann er seinen Knechten sagen, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Abraham hatte die feste Gewissheit, Gott führt sein Wort aus, komme, was da wolle. Er ist doch der Sohn der Verheißung. Er rechnete damit, dass er mit Isaak wieder zurückkehrt und er verstand diesen Opfergang, und das ist jetzt wichtig, als Anbetung. Da ist keine Rede von einem Anbetungsgottesdienst oder Worship Service, wie man das heute nennt. Anbetung war für Abraham Gehorsam gegenüber Gottes Wort und tun, was Gott sagt. Das ist Anbetung, wenn man das heute doch den Gemeinden mal wieder sagen würde. Wenn du Gott anbeten willst, dann höre auf ihn und dann tue sein Wort. Das wäre Anbetung. Nicht Gott erzählen, wie toll er ist und nicht tun, was er sagt. Das ist keine Anbetung. Es hätte Gott gar nichts genützt, wenn Abraham immer nur gesungen hätte, Gott, ich hab dich lieb, und wäre nicht gegangen. Das wäre keine Anbetung gewesen, das wäre Heuchelei. Denn die Liebe tut das, was Gott sagt. Abraham vertraute und glaubte Gott, er wird das schon richtig machen. Gegen die Vernunft, gegen den Verstand, gegen das Gefühl, gegen den Eindruck, gegen vielleicht auch alle Stimmen um ihn herum. Gott wird das schon richtig machen. Ich komme mit dem Jungen wieder zurück. Und Isaak fragte ja auch, Vater, da ist das Holz auf meinem Rücken, du hast das Feuer, das Messer, wo aber ist das Schaf zum Opfer? Wo ist das Schaf zum Opfer? Wie bitte? Ja, wo ist das Schaf zum Opfer? Wie bitte? Johannes der Täufer zeigte auf ihn, sagte sie, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und er zeigte auf Jesus. Abraham kann in fester Gewissheit sagen, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Aber was nahm er? Ein Widder. Denn das wirkliche Lamm, das wirkliche Schaf sollte doch dann der Herr Jesus sein, das der Welt Sünde trägt. Und jetzt müssen wir wieder sagen, für uns. Was für eine Aussage. Einmal drückt es das feste Vertrauen Abrahams in Gott aus und zum anderen ist es eine prophetische Schau auf Christus, über den ja Johannes der Täufer, ich sagte es ja gerade, dann sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Gott hat sich ein Opfer ersehen, hier in der Geschichte einen Widder für dich und mich, seinen eigenen Sohn Jesus Christus, das Lamm Gottes. Wie er übrigens auch in der Ewigkeit noch genannt wird. Auch in der Offenbarung sehen wir, in der neuen Welt Gottes selbst, da heißt er auch noch das Lamm. Diesen Ehrentitel behält er sich. Und wie war das in der Offenbarung vorne? Wer ist würdig, das Buch zu öffnen, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen? Ja, und dann sagt da einer der Ältesten, es hat überwunden der Löwe vom Stamm Juda. Und Johannes guckt hin und was sieht er? Ein Lamm. Wie er wirkt. Ja, da ist das geopferte Lamm Jesu für uns. Und jetzt steigt die Spannung. Gottes Wort gegen Gottes Verheißung. Da könnte man ein richtiges Drama draus machen. Und diese Spannung kann nur Gott selbst auflösen. Und er tut es auch, aber zu seiner Zeit. Manchmal müssen wir mit solchen Spannungen leben. Dass Gott uns etwas zusagt und scheinbar sind die Umstände andere. Abraham zögert nicht, bindet den Jungen auf das Holz, hebt die Hand mit dem Messer, um ihn zu schlachten, wie es da steht. Da bricht Gott in diese Szene hinein. Abraham, lege deine Hand nicht an deinen Sohn, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott mehr fürchtest, da du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Gott greift ein, da wo der Spannungsbogen bis zum Bersten gespannt ist. Ja, Abraham lief ihm nicht davon, lief ihm nicht aus der Schule. Er war zum Äußersten bereit. Du hast deinen Sohn mir nicht vorenthalten. Das Herzensopfer ist gebracht. Und nun durfte anstelle Isaaks ein Widder geopfert werden, aber in Abrahams Herzen hat er das Opfer für Gott gebracht. Und Abraham nannte diesen Ort, der Herr wird's ersehen. Gott macht das schon. Gott macht das schon. Ich habe euch ab und zu mal von der Hanne Stolte aus Hemer erzählt. die 96 lebt immer noch, ist gerade im betreuten Wohnen, im Seniorenheim. Und ihr Spruch war immer, was machst du dir denn für einen Kopf? Mach dir doch keinen Kopf, Gott macht das schon. Habe ich immer gesagt, Hanne, wenn ich Köppe machen könnte, hätte manch einer schon längst einen anderen. Aber sie meinte damit, was machst du dir denn so Gedanken? Gott macht das schon. Und so ist das bis heute, die Spannung zwischen dem Lebenswillen Gottes und der Todesforderung Gottes wegen unserer Schuld hat er selber aufgelöst, indem er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Und nach diesem Ereignis erneuert Gott noch einmal seinen Bund, seine Verheißung an Abraham, wie er ja auch auf Golgatha den neuen Bund mit uns geschlossen hat. Ja. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist jetzt unser Schmuck und Ehrenkleid. In der Offenbarung, ich habe das nochmal gelesen, habe mich da jetzt nochmal die letzte Zeit mit beschäftigt. Da heißt es ja, sie singen das neue Lied. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist. Da geht's nicht drum, dass man neue Lieder singen muss, sondern das neue Lied meint, wir singen doch, was wir auf dem Herzen haben. Das neue Lied handelt jetzt von Christus. Das neue Lied, jetzt, er ist unser Erlöser. Was im alten Bund so noch nicht klar und deutlich war, jetzt im neuen Lied. Deshalb alle Lieder, die von Jesus singen, von der Erlösung, die er gewirkt hat, das sind diese neuen Lieder, die jetzt den neuen Bund verkündigen. Jetzt werden wir gerecht durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist ein neues Lied, egal wie alt es ist. Ja, das ist nicht chronologisch, nicht zeitlich gemeint, sondern inhaltlich gemeint. Ja. Ja. Also, Gott erneuert seinen Bund, seine Verheißung an Abraham. Also kein Widerspruch, sondern Gott wird sich das Opfer ersehen. In Jesus hat er es ersehen. In Jesus ist das, er ist das ein für alle Mal dargebrachte Opfer für unsere Sünden. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Paulus schreibt im Römerbrief, dass ihr eure Leiber hingebt, darstellt als ein Opfer, das da lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja. Tun, was Gott sagt, im festen Vertrauen, er wird sein Wort ausführen und was er sagt, das will ich tun. Ist so leicht gesagt, ne? Wenn dann alle Welt um uns herum sagt, du bist doch bescheuert, das ist doch unvernünftig, wie kannst du nur? Ja. Noah ging's ja ähnlich, der die Arche bauen sollte, du bist doch eine Schugge. Ja. Aber Gott hat es gesagt und er hat es getan. Ein anderes Opfer für unsere Sünden haben wir nicht. Kein anderes Opfer wäre vor Gott wohlgefällig. Aber dieses Opfer ist da, Jesus Christus, nimm ihn an. Denn dieses Opfer gilt auch dir und mir. Und davon wollen wir jetzt im nächsten Lied singen, was Ralf rausgesucht hat.
269, nun gehöre unser Herz.
Wollen wir uns diesem Herrn Jesus anbefehlen mit unseren Herzen und sagen, wir möchten dir gehören und tun, was du sagst. Amen. Amen.